Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu Die Kinderdolmetscher.
Der Podcast.
Das Zäpfchen mit der stumpfen Seite zuerst einführen, da denken Sie dran, ne? Wenn man Tage hat, die so beginnen, ach, dann ist man froh, wenn die enden.
Ich war gerade so, Kontext?
Ja, ich dachte, ich überrasche dich. War heute, hat geklappt.
Total.
War heute schon zum Impfen mit unserer Kleinen bei der Kinderärztin. Und sie meinte, dass die Impfung wohl wehtun wird, auch heute noch im Nachhinein und so weiter. Und dann meinte sie so, und Zäpfchen, denken Sie dran, ne? Stumpfe Seite zuerst. Und ich so, ja, okay, stimmt, danke. Habe ich schon mal gehört. Und ich dachte aber, weil so viele Leute das noch nicht wissen und das falsch machen, ich dachte, ich hau das direkt zu Beginn mal raus.
Finde ich super, ja. Weil ich habe das früher auch falsch gemacht. Ich fand das viel logischer, dass man das...
Genau, wenn man sich das genau. So anschaut, denkt man auch, ich weiß, wie es geht. Weit gefehlt. Apropos
alles
weit
klar.
Gefehlt. Wir sprechen heute über, was Ähnliches will ich so nicht sagen. Aber
über
dass
Zäpfchen
man sich auch uneinig darüber sein kann, wie was richtig ist und wie was falsch ist. So könnten wir die Brücke schlagen.
Wollte ich gerade sagen, ja. Raffinierte Brücke, alles klar. Ich dachte, wie will sie von Zäpfchen auf Eltern kommen? Aber es ist ihr gelungen. Das ist ein Profi, super.
Genau, wir sprechen über Uneinigkeit in der Erziehung, wenn Mama und Papa, wenn ihr da draußen als Eltern, wenn ihr euch uneinig seid. Ich würde gerne anfangen, Claudia, und dich einmal fragen, wir haben es an der Nachrichtenflut gesehen, dass es häufig passiert. Aber warum sind Eltern sich denn so häufig uneinig in der Erziehung? Was meinst du?
Also es ist ganz eindeutig, dass jeder seine eigene Geschichte halt mitbringt, ne? Hm. Es sind zwei Leute und die eigene Kindheit und deine Ängste und deine Werte und deine Stressgrenzen und deine Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist. Hm. Und dann hast du eben selber auch eine Kindheit gehabt, von der du davon ausgehst, dass einige Dinge einfach so sein müssen. Insofern ist das völlig normal, dass in einem so, also Erziehung und Kinderentwicklung, das ist so unglaublich komplex und es gibt nicht die eine perfekte Lösung. Und darum wäre es mir wichtig, dass Uneinigkeit nicht bedeutet, dass etwas falsch läuft. Ja, also Kinder brauchen keine identischen Eltern. Das sagen wir mal gleich am Anfang. Es ist nicht falsch, wenn ihr euch uneinig seid.
Ich habe auch gedacht, im Best Case ist man sich uneinig, weil einem das wichtig ist jeweils.
Genau.
Weißt du, also mit all dem, was man mitbringt, die unterschiedlichen Erfahrungen, all das, was du gerade angesprochen hast. Und dann gibt es vielleicht Reibungspunkte, weil es beide gut machen wollen und weil einem das so wichtig ist. Ich glaube, wenn einem Partner oder einem Teil die Erziehung so voll egal ist, ja, gut, dann, ne? Passiert
eben,
dann nicht viel weiter, aber...
Gut, dass du das noch sagst. Das wollte ich auch noch sagen, dass das einfach... Also du hast ja das Wichtigste in deinem Leben, ist dein Kind. Mhm. So. Und das ist einfach ganz schwer. Also du bist da sehr intolerant. Es ist dir, na Gott, wenn die Tasse mal auf der Spüle steht, gut. Das ist emotional nicht so stark besetzt wie, wow, das ist mein Kind. Das ist einfach wahnsinnig. Da sind schon von Anfang an wahnsinnig viele Emotionen drin. Das ist super normal.
Ja, du hast gerade schon gesagt, man darf sich uneinig sein, ohne dass automatisch was falsch läuft.
Mhm.
Gibt es denn trotzdem, dass man sagen kann, wenn man sich so komplett immer uneinig ist und alles unterschiedlich ist, dann wird es doch schwierig?
Kinder kommen erstaunlich gut damit klar, dass Mama und Papa komplett unterschiedlich sind. Irgendwann für die Leute, die schon etwas ältere Kinder haben, fangen sie auch an, damit zu arbeiten.
Ja.
Mama hat das aber erlaubt. Das erleben sie einfach überall im Leben. Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten, verschiedene Arten zu sprechen. Die riechen anders, die lösen Probleme anders. Schwierig ist es vielleicht, wenn da jetzt dauerhaft ein riesengroßer Konflikt draus gemacht wird. Ne? Einer ist richtig und einer ist falsch. Vielleicht kannst du dir dann nochmal sagen, Kinder brauchen wirklich keine perfekte Einheitlichkeit.
Okay. Diese Dynamik, die dann manchmal entsteht, kennen, glaube ich, viele Eltern, dass einer die, ich sag mal, die etwas strengere Rolle übernimmt und der andere so die weichere Rolle. Warum passiert das so häufig?
Ach, wir wissen ja, leiten und folgen. Das Kind
dein
braucht
Lieblingsthema.
Beides. Mein Lieblingsthema. Und das passiert wirklich oft automatisch, so wie bei so einem Tanz. Ne? Wenn ein Elternteil sehr streng wird, dann wird der andere häufig weicher, um das auszugleichen. Und wenn einer sehr nachgiebig ist, dann übernimmt der andere irgendwann einfach mehr Leitung. Weil sonst gefühlt so, niemand hält den Rahmen hier, jetzt muss ich das machen. Das ist wirklich so ein Versuch, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und sie brauchen eben beides. Sie brauchen liebevolle Verbindung und Leiten. Gefühle verstehen und Orientierung. Das ist einfach die Grundlage gesunder Entwicklung und ist total schlau, wenn man dann sagt, okay, innerhalb der Familie ist das ausgependelt. Jeder Mensch hat immer so einen Schwerpunkt, entweder auf Leiten oder auf Folgen. Und dann ist es total gut, wenn der andere anders ist.
Ja.
Nicht so leicht auszuhalten für uns, aber fürs Kind total gut.
Ja, okay, ja, macht Sinn. Eine Frage, die wir immer wieder bekommen haben, ist, dass ein Elternteil ängstlicher, vorsichtiger ist, wenn das Kind jetzt zum Beispiel klettert und der andere Elternteil ist viel entspannter. Hast du da bei diesem Spannungsfeld, hast du da eine pragmatische Lösung?
Also erstmal wieder, beide Seiten bringen etwas Wertvolles mit. Der vorsichtige Elternteil, der sieht halt Gefahren früher und der entspanntere sieht eher so Entwicklungsmöglichkeiten. Und wie immer, Kinder brauchen beides. Ich finde es hilfreich, nicht darüber zu diskutieren, wer jetzt Recht hat, sondern wirklich konkret zu schauen, was genau macht mir denn Angst? Ist das wirklich gefährlich oder ist das nur unangenehm auszuhalten? Das ist ja ein großer Unterschied. Da kann man ja vielleicht auf Erwachsenenebene einmal so drüber reden. Und ehrlich gesagt hilft oft der pragmatischste Mittelweg, derjenige, der Angst hat, geht weg. Wirklich, der distanziert sich einfach so. Das machen einige automatisch so, oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Und dann gehen sie ein bisschen weg und dann der andere, der entspannt zugucken kann, der hat kein Thema. Also das ist der super pragmatische Weg.
Stimmt, ja, total. Habe ich auch schon oft gesagt, dass ich gedacht habe, okay, ich muss mich umdrehen, ich muss woanders hingucken.
Genau, siehst du, ist schon die schlaue, pragmatische Lösung.
Was mir in solchen Momenten immer hilft, und das soll jetzt nicht fies klingen, weil man möchte natürlich nicht, dass irgendeinem Kind irgendwas Schlimmes passiert, aber bei mir hilft manchmal als Realitätscheck, ob ich auch Angst hätte, wenn es nicht mein Kind wäre.
Oh, stimmt, das
weißt
ist auch
schlau. Weißt du, was ich meine?
Total.
Ja, weil ich merke manchmal, dass ich bei anderen Kita-Kindern, wenn wir zum Beispiel nach der Kita noch auf einem Spielplatz sind oder so, da denke ich, ja, easy, da das Klettergerüst hoch. Und wenn meins das ist, dann merke ich schon, wie ich näher ranrücke für den Fall, dass es irgendwie fällt oder so. Und damit sich einmal quasi einzuchecken, weil diese Horrorszenarien, die hat man ja einfach, also oft im Kopf.
Genau, das ist auch einfach biologisch schon dein Job bei deinem Kind. Du hast den Job, das Kind lebendig nach Hause zu bringen. So, jeden Tag wieder. Das heißt, das ist wirklich schon so ein biologisches, oh, muss ich was tun? Oh, muss ich was tun? Oh. Insofern ist es bei anderen Kindern ein bisschen reduzierter, dass du sagst, ja, da ist irgendwie jemand anders auch verantwortlich, da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Das ist völlig normal, ja? Du musst nur gucken, dass es dein Kind nicht behindert. Das finde ich immer nochmal, dass man einfach nochmal Reality-Check macht. Hemme ich jetzt mein Kind gerade oder ist das wirklich Sicherheit geben? Das ist immer so ein schmaler Grat.
Ja, hemmen, weil Erfahrungen müssen die ja auch machen können.
Genau,
ne?
Genau. Und wenn du wirklich immer hinter der Leiter stehst oder beim Laufen lernen, darauf achten, dass das Kind niemals umfällt. Also wenn ich laufen lerne, ist das Umfallen etwas sehr Wichtiges. Mein Körper lernt einfach, wow, so geht das nicht mit dem Gleichgewicht, oh, so auch nicht. Ich brauche das, die Muskeln brauchen diese Informationen, um rauszukriegen, wie geht es denn? Weißt du, wenn mich immer jemand fängt, dann kriege ich die Informationen nicht. Also das ist wirklich, das ist dann der Punkt, wo man sagt, wow, jetzt lerne ich langsamer laufen.
Ja, und auf dem Klettergerüst im Zweifel muss ich mal aus einem Meter runtergefallen sein, um bei 2 Meter zu wissen, dass ich da einfach als Kind vorsichtig bin. Ne?
Genau, das so. Ist die, ja, mhm. Das ist total wichtig. Das ist die wichtige Info, finde ich, dass solange dein Kind einen kleinen Rahmen hat, ist es total gut, wenn er in dem oder er oder sie in dem kleinen Rahmen Erfahrungen macht. 1 Meter fallen ist besser, als wenn man dann 5 Meter hoch im Baum hängt und denkt, ja, runterfallen, pff, kann ich nie, es fängt mich auf jeden Fall jemand auf. Das ist irgendwie schlechter.
Ja. Und Thema Klettergerüst, nur weil ich das vor kurzem wieder gesehen habe, fällt mir gerade ein, man ist nicht sicherer oder das Kind ist nicht sicherer auf dem Klettergerüst mit einem Helm auf. Im Gegenteil, ne? Da ist.
Entschuldige, da bin ich noch gar nicht. Echt, man setzt jetzt Helme auf Klettergerüsten? Spannend.
Nee, ich glaube, es war eher der Fall von mit dem Fahrrad gekommen und Helm nicht abgezogen.
Okay.
Aber da gibt's eine ganz schön, also auch da jetzt, ne, das wird nicht bei einmal, das wird nicht schief gehen, aber das war mir auch lange nicht bewusst, dass es da je nach Klettergerüst und wenn das so Seile und Streben hat und so auch einfach Strangulationsgefahr gibt, ne?
Oh.
Wenn du da mit Helm drauf bist, also dann, genau, das ist mir nur an der Stelle gerade eingefallen.
Alles klar.
Neben den Zäpfchen. Mal gucken, was mir heute noch so einfällt. Zäpfchen, kein Helm auf. Aber komm, produktive Folge bislang.
Genau. Die Praxistipps hier. Super.
Eine Mama hat uns geschrieben, unser Papa ist noch manchmal auf dem mein Kind muss ein Nein auch einfach mal akzeptieren, ohne zu diskutieren Stand. Meine Tochter ist 4,5 und hinterfragt es aber gern, also warum sie ein Nein bekommt. Und sie bietet Alternativen an und verhandelt. Er ist dann super genervt und ich habe so ein wenig das Gefühl, dass Kinder doch auch fragen dürfen. Aber vielleicht bin ich da auch verunsichert von all den Instagram-Seiten zum Thema Erziehung. Fand ich eine süße Frage.
Ja.
Wie siehst du das, Claudia?
Generell ist Hinterfragen natürlich nichts Schlechtes, ganz klar, ne? Ein 4-jähriges Kind, das entwickelt ja gerade so Denken und Sprache und beginnt eigene Zusammenhänge verstehen zu wollen. Natürlich fragt es dann, warum? Das ist klar. Gleichzeitig muss man jetzt gucken, jetzt haben wir sozusagen nur deine Seite der Geschichte und wir wissen nicht, also übernimmt Papa da die Leitung, die einfach so ein bisschen, weißt du, ist das wieder der, wow, nimmt er wahr, hier fehlt der Leitungsteil, den bringe ich jetzt rein. Das muss man jetzt, müsste man jetzt so ein bisschen schauen, wie es da wirklich ist. Das ist ja das Gefühl von einer Seite sozusagen, weißt du? Und es stimmt, manchmal muss man zu einer 4-Jährigen auch sagen, nee, nein. Also der Unterschied ist zwischen mein Kind möchte verstehen und mein Kind übernimmt die Leitung. Und das können wir halt hier von hier aus mit der Frage nicht so genau rauskriegen, wo das ist.
Aber das ist sehr gut, dass du das sagst, weil das ist ja was, was man sich als Eltern ganz leicht fragen kann.
Genau.
Also möchte mein Kind das gerade verstehen oder diskutieren wir hier, wer die Leitung hat?
Absolut, genau. Und sowas wie, ich verstehe, dass du das doof findest und eine andere Idee hast, trotzdem machen wir es heute so, ist die verlängerte Form von, nö, ein Nein muss einfach mal akzeptiert werden.
Ja, stimmt.
Und wenn die Frage war nach diesen Instagram-Sachen, da ist eben ganz oft drin, sieht immer so aus, als dürfte ein Kind niemals Frust erleben. Aber Frust, wirklich, es ist so wichtig, Frust zu erleben. Das gehört zum Leben dazu. Du hast jeden Tag Frust. Also ich kenne dein Leben nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch, dass du jeden Tag von irgendetwas gefrustet bist. Das Leben ist voll von Neins. Du kriegst ständig Neins. Es ist richtig gut, wenn man das übt, solange man noch klein ist und schön aufgehoben bei Mama und Papa. Das ist richtig gut.
Ja. Eine Mama hat uns geschrieben, da geht es um ein bald 2-jähriges Kind. Sie schreibt, es beginnt die Zeit, in der man Grenzen setzen muss und Erziehung beginnt. Mein Ansatz ist ein komplett anderer als der meines Partners. Ich versuche eher die Dinge, die ich nicht möchte, umzulenken und vermeide ein striktes Nein, solange es geht. Ja, ja, Claudia, ich höre dich schon. Mein Partner ist da strenger, was öfter zu Machtkämpfen und Weinen zwischen ihm und dem Kind führt und zu einem weinenden Kind, das dann nach Mama ruft, was wiederum zu Konflikten zwischen uns Eltern führt, weil mein Ansatz ein anderer ist und ich mit seinem nicht mitgehe. Dem Kind zuliebe sollte es doch zumindest eine gewisse Linie geben, oder?
Das führt so ein bisschen zurück auf das, was wir am Anfang hatten, ne? Also es muss nicht gleich sein, wirklich nicht. Und ja, mit 2 Jahren beginnt ja diese große Autonomiephase und Umlenken kann in dem Alter oft funktionieren, weil kleine Kinder noch sehr stark im Augenblick leben und dann zack, bietest du was Neues an und schon ist es weg.
Ja.
Jetzt müsste man auch da wieder gucken, ist das ein kluges Umlenken? Oder ist das eben die Angst vor Konflikten, weißt du? Oh je, da habe ich, also und das ist ja auch völlig verständlich, dass man manchmal einfach so kraftlos ist, dass man denkt, oh nee, starke Gefühle kann ich jetzt nicht. Ich mache alles, um das zu vermeiden. Verstehe ich vollkommen.
Ja.
Und trotzdem ist es dann gut, wenn es jemanden gibt, der sagt, da habe ich kein Thema mit.
Ja.
Und vielleicht können wir uns nochmal sagen, wenn ein Kind nach Mama ruft, bedeutet das nicht automatisch, dass Papa etwas falsch macht. Ja, bei starken Gefühlen rufen sie ganz oft die Person, bei der sie sich jetzt gerade in dieser Phase am sichersten regulieren können. Das ist völlig normal und ist gar nicht gegen jemanden gerichtet, sondern einfach so, wow, ich muss mich jetzt mal regulieren, komm mal derjenige, bei dem das am leichtesten geht.
Super wichtiger Punkt.
Genau, vielleicht, man kommt dann nämlich sehr schnell in so eine, ich rette mein Kind vor meinem Partner.
Ja.
Position. Und das wäre ganz gut, wenn du darauf achtest, dass du da so ein bisschen, also dass du da einfach deinen Partner nicht entmächtigst, sage ich mal, weißt du?
Mhm. Sondern ja, das Kind weint, aber es wird wahrscheinlich, der Konflikt an sich wird eine Berechtigung gehabt haben und nicht Papa hat alles daneben gesetzt.
Papa hat alles falsch gemacht, genau.
Mhm. Ja. Wir haben auch ganz oft die Fragen bekommen, dass sich Eltern uneinig sind, was Routinen und Abläufe und solche Dinge angeht. Stellvertretend hatte eine Mama geschrieben, dass sie darauf immer sehr achtet und ihr Mann da, sagen wir mal, 5 Grade sein lässt. Und wenn sie bei dessen Familie zu Hause sind, dann rutscht das Abendessen gerne mal eine Stunde oder anderthalb später als veranschlagt. Mhm. Sie hat es verbunden mit der Frage oder mit der Anmerkung, dass ihr Kind viele, viele Punkte von High Need erfüllt. Und fragt, ob da Routinen besonders wichtig sind oder ob sie sich vielleicht ein bisschen entspannen können.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt merken, also bei all den Fragen, die jetzt kommen, merkst du, dass es immer eine Seite gibt, ne? Und ich würde mich nicht so gerne jetzt auf eine Seite ziehen lassen, weil wir nur eine Seite kennen. Das ist total interessant. Also bei, ansonsten ist das immer ganz klar. Ich übernehme hier immer die Seite des Kindes. Ich finde, Kinder brauchen Anwalt, können sich nicht so gut ausdrücken. Aber bei 2 Erwachsenen müsste man sehr dringend die andere Seite hören, weil ich habe ja viel mit Familien gearbeitet und es ist total interessant, gerade im Konflikt sind das 2 verschiedene Universen, die einem da erzählt werden. Ne? Also die Seite, die der andere erzählt, hat oft nichts zu tun mit der Seite, die der eine erzählt. Das ist total interessant. Das heißt, wir haben hier nur eine Seite der Geschichte. Und da du jetzt diejenige bist, die das fragt, würde ich jetzt sozusagen über dich mehr sprechen als über den anderen Teil, den wir gar nicht kennen, liebe Mama. Also erstmal das mit dem High Need. Können wir noch mal eine Podcast-Folge über Diagnosen machen?
Ja, ich glaub, das wollen wir auf jeden Fall.
Das fände ich total cool, dass wir einmal noch mal gucken, wer sagt das mit dem High Need? Das fände ich noch mal ganz gut, aber das hier nur am Rande. Und klar, Routinen geben Kindern Orientierung, auf jeden Fall. Vorhersehbarkeit, das wirkt entlastend, das stimmt. Das bedeutet aber nicht, dass jede Minute eben perfekt geplant sein muss. Die dürfen wirklich auch lernen, dass das Leben manchmal anders läuft. Weißt du, mal ist es so und mal ist es so. Es gibt Ausnahmen, wenn das Abendessen mal später stattfindet und dabei dafür gelacht und gespielt wird. Weißt du, kann das ein Riesenvorteil sein. Das kommt immer drauf an. Also die Leute, die das nicht so wichtig nehmen, haben wirklich andere Qualitäten, weißt du? Also oft ist da so eine entspannte Grundhaltung dahinter, dass ich manchmal da neidisch drauf gucke und denke, boah, war das jetzt wirklich wichtig, dass es jetzt genau um 12:30 war? Oder war es einfach wichtig, dass dieses, oh, wir sind in Verbindung, wir spielen, wir haben Spaß, Gott, nicht so wichtig. Was ist da wichtiger, weißt du? Es kann total helfen, nicht in richtig und falsch zu denken.
Ja,
und dann kannst
total gut.
Genau, und dann kannst du gerne natürlich helfen, den anderen zu lesen, das Kind sozusagen, oh, guck mal, sie reibt jetzt die Augen, oh, sie wird jetzt wirklich müde, aha, das ist so ein bisschen Wenn du wirklich was wahrnimmst beim Kind, kannst du das natürlich nochmal sagen, aber bitte schau, ob du das bist, also ob du einfach ein höheres Maß an Struktur und Routine haben möchtest, was völlig in Ordnung ist, aber es ist dann auch gut, wenn es einen Gegenteil gibt.
Ja.
Jetzt kommt Werbung.
Wir haben hier gerade einen kleinen Elternmeilenstein erreicht. Unser Vierjähriger schläft seit kurzem einfach alleine in seinem Bett ein. Also, ich meine wirklich alleine, ohne noch fünfmal aufstehen und plötzlich einsetzendem Durst oder Hunger oder sonst was. Und ehrlich gesagt, wir haben uns das so ein bisschen erkauft. Wir machen es nämlich jetzt so, nachdem ich oder mein Mann abends am Hochbett stehend noch eine Geschichte vorgelesen haben, darf er sich zum Einschlafen eine Toni-Figur aussuchen. Ich stelle ihm die Toni-Box zu ihm ans Bett, er sucht seine Figur aus und hört noch eine Geschichte und schläft dabei dann ein. Und genau dafür kommen uns jetzt die neuen Cuddle-Tonis gerade wirklich wie gerufen. Die sind nämlich Hörfigur und Kuscheltier in einem, also weich, kuschelig und damit perfekt fürs Bett. Die neuen Cuddle-Tonis gibt's mit verschiedenen Disney-Charakteren wie Mickey Maus, Minnie Maus, Olaf, Stitch oder Winnie Pooh. Jeweils mit etwa 40 Minuten ruhigem Audioinhalt zum Einschlafen oder natürlich auch für entspannte Pausen tagsüber. Wenn ihr jetzt denkt, euer Kind könnte sich gerne auch so langsam mal an einen neuen Einschlafbegleiter gewöhnen, schaut euch die neuen Cuddle-Tonis unbedingt mal an. Mit unserem Code DOLMETSCHER15, alles groß geschrieben, bekommt ihr aktuell 15% Rabatt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Wir haben im Moment... Habe ich ja schon erzählt, ne? Ich bin dadurch, dass ich halt auch noch voll stille und die Nächte ein bisschen wild sind, steht mein Mann mit unserem Vierjährigen momentan auf. Und normalerweise geht unser Großer so, ja, rund um 7:30, würde ich sagen, geht er ins Bett, ne? Und jetzt hatten wir immer mal wieder die Situation, weil wir viel gemacht haben am Tag und dann hat er mal einen Powernap im Auto gemacht und dann war der Abendschlaf ein bisschen später oder wir waren super viel unterwegs und er war total müde und mein Mann war dann, also ich habe im Moment ihm die Entscheidung überlassen, wann unser Großer ins Bett geht.
Mhm.
Also ich unterstütze das, ich sage nicht, ja, ist mir egal, sondern ich sage, du darfst es entscheiden. Weil, wenn er jetzt, ich sag mal, um 18 Uhr im Bett liegt und am nächsten Morgen um 5 Uhr dafür wach ist, dann ist es momentan auch das Problem meines Mannes.
Mhm.
Ne?
Mhm.
So. Und das finde ich eigentlich, wenn man das vorwurfsfrei, sondern einfach als zwei erwachsene Menschen miteinander kommuniziert, dass man halt dann auch, dass derjenige, der so Sachen dann entscheidet, im Zweifel aber auch dafür verantwortlich ist, was es dann bedeutet.
Ganz
weißt
genau.
Du?
Mhm.
Das finde ich halt wichtig.
Das ist schön. Genau. Also wenn du es in dem Ton machen würdest, wäre das eine sehr erwachsene Unterhaltung. So, pass auf, du hast die Erfahrung, also vielleicht derjenige, der nicht so oft zu Hause ist, hat vielleicht die Erfahrung nicht, dass es dann tatsächlich so ist, dass die Nacht eine Katastrophe ist. Okay, dann bräuchte ich jetzt den Deal, dann machst du das nächtliche Aufstehen oder dann bist du morgen, weißt du, das wäre so eine sehr, um mich entspannen zu können, bräuchte ich jetzt das und das von dir. Das ist was anderes als...
Als du machst hier, was du willst und ich darf es ausbaden.
Genau,
so,
genau.
Ja, weil so fühlt sich das ja dann auch an oder so ist es dann ja auch, wenn man da nicht gut drüber kommunizieren kann.
Mhm.
Ja. Apropos, die nächste Frage einer Mama. Wer mehr macht, darüber streiten wir uns häufig.
Ja.
Nicht, weil es im Großen und Ganzen relevant ist, aber gerade an sehr müden Tagen, wenn einer sagt, ich brauche eine Pause, weil der Tag so viel war, dann denkt man, ich hatte heute mindestens genauso viel zu tun und auch keine Pause. Hast du da, Claudia, einen Tipp, wie das miteinander als Eltern besser sein kann?
Was ich wichtig finde, dass wir noch einmal das eigentliche Problem sehen, nämlich diese totale Erschöpfung und das totale Übermüdetsein.
Mhm.
Es geht eigentlich nicht um euch beide, sondern es ist wirklich die Situation, ne? Sobald Menschen dauerhaft müde und erschöpft sind, entsteht sofort, also dieses innere Rechnen, also wer hatte weniger Schlaf? Der Schlafneid oder wer hat mehr Mental Load? Wer durfte Pause machen? Also Müdigkeit macht unfassbar unromantisch und du kannst nicht mehr großzügig sein. Also deine ganze Großzügigkeit ist dann einfach so, es ist wirklich, mein Grundbedürfnis ist nicht erfüllt, Großalarm. So, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Vielleicht kann man das so ein bisschen entkoppeln von dem Vergleichen. Also statt, ich hatte auch viel, einfach sagen, ja, ich bin auch gerade leer, weißt du? Dann sind es so, dass du wieder so zwei Menschen mit Bedürfnissen hast und keine Gegner, sondern oh, es geht mir genauso. Ich möchte einfach nur schreien, schlafen, weglaufen, 3 Wochen Malediven. Keine Ahnung.
Ja.
Gerne. Und was ganz wichtig ist, dass man die Pausen nicht so verhandelt im Alltag, dass man die nicht erbetteln muss, weißt du, sondern wirklich plant. Wann ist meine Auszeit? Das kann man wirklich in einer ruhigen Minute, so es die gibt. Wann ist eine kleine Auszeit für jeden, dass die wirklich fest eingeplant sind?
Ja.
Und irgendwie da Objektivität wieder reinbringen. Wer macht denn eigentlich was? Entschuldige, ich hatte das auch mal in der übermüdeten Phase mit meinem Mann und dann war ich so, ich mache viel mehr als du. Und dann haben wir mal eine Liste gemacht von den Sachen, die wir so machen. Und das war für mich total frustig, weil ich da erst festgestellt habe, verdammt, was macht denn der alles für Zeug, was ich überhaupt nicht drauf habe? Mhm. Vielleicht macht ihr mal eine Liste, wer eigentlich was macht und dann guckt ihr mal, wo kann man denn mal Pausen einbauen.
Ich finde gerade am Wochenende, natürlich ist es schön, wenn man am Wochenende Zeit zusammen hat, Mama und Papa da sind und die Kinder. Wir haben jetzt trotzdem immer mal wieder angefangen zu sagen, wir machen, also natürlich, wenn wir jetzt einen riesen Ausflug irgendwo hin machen und weg von zu Hause sind, dann geht das nicht. Aber vielleicht gehen wir beispielsweise zusammen frühstücken und wir gehen zusammen einkaufen und dann gehe ich aber mit beiden auf den Spielplatz und mein Mann kommt erst eine Stunde später nach.
Ach, großartig.
Oder umgekehrt, ne? Weil dann, ja, dann hat der andere mal kurz eine Pause und dafür kann ich dann vielleicht, wenn wir wieder zu Hause sind, sagen, ich gehe jetzt mal 20 Minuten irgendwo, weiß ich nicht, nach oben oder so. Ne? Also dass man irgendwie, man muss da so ein bisschen pragmatischer sein, finde ich.
Genau.
Oder es macht es leichter, ja.
Genau, diese Idee von, oh, wir sind eine Familie, weißt du, dieses Bild, was man im Kopf hat, wir müssen jetzt immer alles als Familie zusammen machen, weil das ganze Wochenende muss zusammen verbracht werden. Das ist richtig cool, wenn man das mal auflöst und sagt, nö, am Wochenende hat wirklich auch jeder mal Zeit alleine mit den Kindern. Und Zeit alleine für sich. Das wäre richtig schlau, wenn du das irgendwie einbaust.
Ja, weil ich merke dann, und das ist bei mir genauso, wenn ich dann eine Stunde alleine bin und ich diejenige bin, die auf den Spielplatz dann dazukommt, dann habe ich danach auch Bock, weißt du? Dann habe ich dann wieder Energie und Lust und so.
Genau.
Und umgekehrt bei meinem Mann auch. Und das bringt irgendwie mehr, als wenn wir beide dann so auf Sparflamme, aber die ganze Zeit dabei sind. Ja.
Genau. Ich bin da, aber eigentlich nicht wirklich, weil ich brauche eine Pause. Ja, das macht sehr viel Sinn.
Und bei diesem, was die Mama geschrieben hat, wenn der Mann dann sagt, ich brauche eine Pause und dann sagt sie, ja, brauche ich auch, aber hatte ich nicht und so. Ich weiß nicht, ob das für jeden funktioniert, aber ich habe für mich festgestellt, dass es unser Leben oder unser Miteinander als Eltern schöner macht, wenn ich in solchen Momenten, wenn mein Mann sagt, boah, ich bin müde, es ist so viel gerade, wenn ich dann nicht sage, ja, ich auch, sondern sage, ich kann es verstehen. Das war wieder super früh heute Morgen.
Schön.
Und dann fühlt er sich besser. Also natürlich nur, wenn ich es auch verstehen kann, aber meistens, es kommt ja nicht von ungefähr, ne?
Genau.
Also, ja, und dann fühle ich mich tatsächlich besser irgendwie. Und mein Mann sich auch besser, weil wir dann irgendwie in Verbindung sind miteinander, weißt du? Und wenn aber der eine sagt, oh, mir geht's scheiße und der andere sagt, ja, mir geht's auch scheiße, dann bleibt man irgendwie beide so für sich. Also ist zumindest bei uns so. Also ist es nachvollziehbar?
Oh, das ist super, super, dass du das noch ergänzt. Das habe ich eben, das hätte ich eben noch echt sagen können, weil dann machst du zwei Sachen. Erstmal stellst du Verbindung her, wie du richtig sagst. Und vor allen Dingen, jeder Mensch möchte nur gesehen werden.
Ja.
Wirklich, das ist ein so tiefes Bedürfnis von Menschen. Siehst du mich? Und durch diesen Satz, oh Mann, kann ich verstehen, war ja auch schwer heute Morgen. Oh, ist das sofort, da ist so viel Energie, lässt du damit raus und dann kann man wirklich wieder gut aufeinander zugehen. Das ist richtig schlau.
Ja.
Bitte nachmachen.
Freut das mich. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Man kommt dann auch aus diesem Gegeneinander raus, ehrlich gesagt.
Genau.
Das ist echt
viel
wert. Weil man, und man ist ja ein Team, ob man will oder nicht. Im besten Fall will man. Aber man muss den Scheiß ja zusammen durchmachen hier.
Ja. Man merkt, Jana hat gerade viel Scheiß. Genau, man muss den Scheiß irgendwie zusammen durchmachen.
Ja, es ist so. Ja. Dann haben
die Müdigkeitsphase muss man überleben. Ja.
Dann hat mein Mann gestern mit seiner Schwester telefoniert, die 3 Kinder hat. Ne? Und unsere Kleine ist jetzt 3 Monate. Und danach kam er zu mir und meinte, meine Schwester hat gesagt, 3 Jahre lang. Die ersten 3 Jahre sind schwierig mit 2. Und ich war so, was?
Wie was? Das soll sie doch nicht verraten.
Ja, Spoiler. Naja, aber sie haben ja auch noch ein drittes bekommen. Also irgendwas scheint dann ja doch, also weißt du?
Sehr klug, genau. Wenn du einmal guckst, wie viele Kinder haben die eigentlich? Ja, es gibt auch Leute, die haben 4 Kinder oder mehr, absolut.
Ich weiß. Naja, darf ja jeder, wie er will. Also, wir machen mal weiter mit den Fragen.
Jana hat ein 3 Monate altes Baby. Man hört es ein bisschen raus, ja?
Etwas. So, okay, wir machen weiter. Eine Mama hat geschrieben, es ist super schwierig für mich, wenn Papa eine Auseinandersetzung mit unserem Sohn hat. Es ist für mich was anderes, als wenn ich das habe. Ich kann das einfach nicht aushalten. Was würdest du sagen, liebe Claudia? Warum leiden viele Mamas, würde ich jetzt mal klassischerweise sagen, dann darunter, wenn Kinder und Papas sich streiten? Und daran angeschlossen die Frage, mische ich mich ein oder halte ich mich möglichst raus?
Also das ist so ein bisschen wie das, was wir vorhin auf dem Klettergerüst hatten. Du bist einfach unglaublich stark mit deinem Kind verbunden. Mhm. Also emotional, Emotionen übertragen sich sofort. Wenn dein Kind Emotionen hat, hängst du da sofort mit drin. Das heißt, so dein Nervensystem reagiert sofort mit, oh, mein Kind leidet, ich muss etwas tun. Vielleicht kannst du dir auch da nochmal klar machen, dass Konflikte natürlich mega normal sind und dein Kind wirklich gut dadurch lernt. Also Konflikte sind normal und so kompliziert, dass man sie wirklich auch lernen muss.
Mhm.
Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Grenzen und Gefühle. Und wenn du mich nach dem Einmischen fragst, würde ich sagen, ja, möglichst so wenig wie möglich tatsächlich.
Mhm.
Versucht die das alleine klären zu lassen, weil die ihre eigene Art haben, wie sie ihren Konflikt klären und den erst das erst entwickeln müssen. Wie klären wir denn Konflikte?
Mhm.
Das wäre also toll, wenn du irgendwie, wenn euch eine Mama, die macht das jetzt so, dass sie immer weggeht und dann Kopfhörer aufsetzt einfach, weil sonst kann sie das nicht. Sie geht in einen anderen Raum und setzt Kopfhörer auf und hört laut Musik.
Ja.
Und dann wäre es natürlich schön, wenn ihr danach, wir wissen ja alle bei Konflikten, sagt man natürlich, ist toll, wenn besonders konstruktiv gestritten wird und so, wo ich immer denke, ist immer das Wesen eines Konfliktes, dass es eben nicht so, so wunderbar watteweich abläuft.
Mm.
Darum wäre es wichtig, dass man danach einfach wieder repariert. Das Reparieren danach ist ja das Wichtige.
Mhm. Ich erinnere das noch, ich war auf jeden Fall älter. Ich glaube, ich war so 3. Klasse, 9 oder was man dann da ist. Und hatte einen Streit mit meinem Vater. Und meine Mutter war immer sehr, also ist mir oft an die Seite gesprungen.
Mhm.
Oft auch zurecht. Mein Vater war sehr oft sehr unfair zu mir, muss ich sagen.
Mhm.
Ich erinnere aber, dass ich da mit 9 oder sowas dann tatsächlich auch zu ihr gesagt habe, ich möchte nicht, dass du dich einmischst. Weil so ein bisschen war dann halt auch immer das Thema, also gefühlt hat es dann nochmal größer gemacht und dann habe ich darunter gelitten, dass meine Eltern weiter streiten.
Genau, das ist eine wichtige, super, dass du das nochmal teilst, genau.
In Situationen, wo der Streit zwischen meinem Vater und mir vielleicht schon längst vergangen wäre, war dann irgendwie trotzdem noch schlechte Stimmung und deswegen, ja genau.
Danke, dass du das nochmal ergänzt, weil das wirklich, es ist für dein Kind. Also das ist jetzt der Extremfall, ne? Aber es gibt einige Kinder, wenn so extrem gestritten wird, dass die dann anfangen, Stress zu machen, um das auf sich zu ziehen.
Ah,
weißt du? Also die retten die Eltern voreinander. Und das ist enorm teilweise, wenn man so in Familiensysteme guckt, dass so, wow, das, in diese Position wollen wir das Kind nicht bringen, ne?
Ja.
Insofern versuchen wir dann, uns einfach rauszuhalten und danach kann man ja wieder hingehen und reparieren.
Ja, okay. Auch eine Sache, die ich kenne, kam auch relativ häufig als Frage. Eine Mama hat geschrieben, mein Kind mit 20 Monaten war gestresst bei einer Veranstaltung, wo es sehr laut war. Der Vater hat nicht verstanden, warum die Mutter mit dem Kind jetzt spazieren geht und weg von der lauten Umgebung will. Ich habe das mit reingenommen, die Frage. Weil, wie gesagt, mir kommt es sehr bekannt vor. Ich kenne das selbst von mir. Ich kenne das aus meinem Freundeskreis, dass ich sag jetzt mal, wir Mütter, ich kenne es tatsächlich nur von Mamas, sensibler reagieren auf Stressfaktoren fürs Kind. Ist das eine Beobachtung, die sein kann? Lässt sich das aus psychologischer Sicht irgendwie erklären?
Ja, ich würde das tatsächlich nicht so gern einteilen in Mütter und Väter. Es ist meistens derjenige, der näher am Kind dran ist, weißt du? Also der mehr Zeit verbringt und der da näher dran ist und der die Antennen mehr ausgefahren hat für, das ist da jetzt gerade los. Ja, traditionell kann es natürlich die Mama sein, klar. Und oft oft scannen wir klischeemäßig eher unbewusst die Stimmung und Anspannung unserer Umgebung etwas mehr. Und natürlich dann auch nehmen wir Stresssignale früher wahr, das stimmt. Das heißt aber nicht automatisch, dass Väter weniger feinfühlig sind, wirklich so gar nicht.
Ja, ja.
Also ich hatte das durchaus auch schon mit meinem Mann, wo ich gesagt habe, das ist jetzt viel zu viel für das Kind. Ich finde, das Kind muss jetzt hier raus und er sagt, nö, das passt. Und es war total interessant, weil die Reaktion des Kindes hat dann eindeutig gezeigt, er hatte recht. Es war meine...
Hatten wir auch schon.
Ich habe da auch zu viel reingelegt und dachte, ups, so dieses... Das kann er schaffen, so ein bisschen diese, ich traue dir das zu, Haltung. Du kannst eine Herausforderung auch annehmen, ist was Wunderbares. Darum sage ich ja, es ist echt cool. Sensible Wahrnehmung ist wertvoll, aber eine entspannte Haltung oft auch. Und wenn der eine sagt, nee Schatz, das schaffst du schon und so ein bisschen dieses, oh, klappt, kann sehr wertvoll sein für das Kind, weißt du?
Ja.
Denn man macht es damit auch klein. Das ist ganz interessant, ne? Man macht es damit auch klein, das Kind.
Ja.
Du schaffst das nicht. Ich muss dich hier wegnehmen. Ich muss auf dich aufpassen, weil das kann man sich, ist sehr unangenehm, aber das kann man sich mal klar machen, dass man dem Kind nicht zutraut, das kriegst du hin. Weißt du?
Ja, guter Denkanstoß.
Nur für Eltern, die Lust auf Selbsterkenntnis haben.
Genau. Ja, ich nicke schon ganz heftig, weil ich jetzt ehrlicherweise auch ganz froh war. Natürlich mit 4 kann er noch nicht immer alles so überblicken, aber ich frage ihn dann inzwischen auch einfach manchmal, ist dir das gerade zu viel? Ist es hier zu wild? So, ne? Oder... Bei einem 4-Jährigen ist vielleicht auch noch mal was anderes als bei so wirklich Babys. Man es schon sehr gut lesen, finde ich. Ja,
das stimmt. Aber auch, kannst du wirklich dich gerne mal fragen, wie fragst du denn deinen 4-Jährigen? Fragst du, ist das zu viel ja gerade oder geht's? Oder ist dir das zu viel? Möchtest du jetzt vielleicht mal...
Ach, Claudia!
Weißt du? Und das eine macht ihn leider kleiner, als er eigentlich ist. Tralala!
Okay! Okay. Wieder was gelernt. Ja, ich bin aber auch... Also das ist mir schon bewusst, dass... Ich auch manchmal, also ich habe ein Thema mit Geräuschen. Ich kann, wenn zu viele Geräuschquellen auf einmal sind, wir fahren Auto, das Fenster ist offen, die Musik läuft, mein Kind schreit. Guck mal, in dem Moment sage ich sogar mein Kind. Es ist unser Kind. Aber meinem Mann macht es dann nichts, dass die Musik läuft. Und ich denke, bitte mach die aus, mach die sofort aus, weil es zu viel für mich ist.
Total, kenne ich total. Ist auch noch, wenn wir schon auf dem Selbsterkenntnistrip sind, dann kannst du mal gucken, ist das eigentlich dein Thema, weißt du? Möchtest du eigentlich weg von dieser lauten Party und das Kind ist ein ganz guter Anlass, um zu sagen, boah, wir gehen jetzt mal spazieren. Das kann auch noch dazu kommen. Oh Mann, voll unangenehm.
Man kann sie auch manchmal als Ausrede benutzen.
Genau.
Okay. Ein Dilemma, das viele Mamas kennen, glaube ich. Mein Mann macht sich so gar nicht schlau, was Erziehung, Gefühle aushalten und Entwicklung angeht. Ich sauge alles dazu schwammartig auf. Mein Mann glaubt dadurch, dass ich ihn ständig belehren will, aber von meiner Seite aus ist es nur eine Hilfestellung. Wie sind deine Gedanken dazu?
Also es ist natürlich total nett von dir, dass du Hilfestellung geben möchtest. Total. Mhm. Aber wir sind ja gerade auf Selbsterkenntnistrip hier, ne? Da bleiben wir jetzt auch. Wenn du ganz ehrlich hinschaust, dann ist schon das Wort Hilfestellung genau das, was er wahrnimmt.
Ja.
Du denkst, er braucht Hilfe. Also möchtest du ihn belehren, also im Sinne von Lehrer sein, ja? Also es ist eine sehr klare Wahrnehmung von ihm. Oh, die denkt, ich krieg das allein nicht auf die Kette hier. Und ich brauche Hilfe. Und wir haben in meinem Familien- und Freundeskreis immer so ein Beratung ohne Auftrag, heißt das. Und Beratung ohne Auftrag geht immer in die Hose. Das ist inzwischen schon so das Geflügelte, so, ja, war Beratung ohne Auftrag? Ja, genau. Okay, alles klar, danke. Es geht immer schief. Mhm. Wenn jemand nicht fragt, dann möchte er nichts wissen. Also dann ist er gerade nicht offen dafür. Und dann kannst du eher, also Menschen verändern sich eher über eigene Erfahrung als über so eine Belehrung. Mhm. Es hilft mehr, das vorzumachen oder gemeinsam ins Erleben zu kommen, anstatt so Informationen weiterzugeben.
Ja. Ratschläge sind das auch Schläge, ne? Sagt man doch.
Genau.
Ja, okay. Ja, ich fand das auch in der Folge, in der letzten Folge mit Jonas Kozi, die wir hatten, hat er ja auch gesagt, dass es was ist, was von einem selbst kommen muss, ne? Das Interesse.
Ja.
Und
genau.
Sich damit zu beschäftigen. Und vielleicht deswegen fand ich den Punkt, und nur das wollte ich von dir hören, ich wollte dich auf keine Seite ziehen, fand ich den Punkt, dass du gesagt hast, was kann ich denn stattdessen machen? Ich mach's halt besser, sage ich. Ich mach's halt besser vor. Und wenn dann irgendwann der andere sagt, Mensch, warum eskaliert das denn immer bei mir und bei dir nicht? Dann haben wir ja, dann ist es eine Beratung mit Auftrag, ne?
Genau.
Okay.
Oder vor allen Dingen, wenn es über das Kind geht, ne? Nicht so, das ist das, was du willst und dein Stil ist, sondern das Kind braucht. Das ist immer nochmal eine gute Sache.
Mhm. Ganz passend dazu wollte ich dich fragen, wie redet man vor dem Kind über das andere Elternteil, wenn alle anwesend sind? Wir haben ein Beispiel bekommen. Der Vater kommt mit den Kindern 2 und 4 Jahre alt nach Hause. Die Mutter sagt, kannst du ihnen nicht auch noch die Schuhe ausziehen? Der Vater sagt, du bist doch auch noch da und sagt dann zum Kind, Kind, komm her, Mama will dir nicht die Schuhe ausziehen. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja. Du weißt ja, auf welcher Linie wir gerade sind.
Ja.
Also diese Szene zeigt wunderbar, dass man das aus 2 verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Ne?
Mhm.
Ihr habt ein bisschen gehört, mit welchem Ton Jana das gerade gesagt hat. Ne?
Mhm.
Mama hat gesagt, kannst du ihm nicht auch noch die Schuhe ausziehen? Der Mann sagt, oh, du bist doch auch da. Komm her, Mama will dir nicht die Schuhe ausziehen.
Mhm.
Wenn wir das jetzt mal kurz umdrehen, wenn wir sagen, warte mal. Papa kommt nach Hause, der hatte die beiden Kinder die ganze Zeit an der Backe, ja? Und dann ist das anstrengend mit einem 2- und einem 4-Jährigen, das wissen wir alle.
Mhm.
Der kommt also nach Hause, ist mega froh darüber, dass er jetzt endlich wieder zu zweit ist. Hurra!
Mhm.
Und vielleicht sagt dann die Frau in genau dem Ton, oh, kannst du ihn nicht auch nochmal die Schuhe ausziehen?
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Und der Mann sagt, aber du bist doch jetzt auch da. Okay, komm her, Mama möchte dir gerade nicht die Schuhe ausziehen.
Ist eine andere Geschichte, weißt du, wie du sie erzählt hast.
Umgedreht, genau. Das tut mir jetzt echt leid. Aber ich erzähle die Geschichte mal umgekehrt. Wir wollen hier nicht nur die Mama-Sicht haben, sondern so nach dem Motto, hey, er kommt jetzt nach Hause, du hattest deine Stunde frei, jetzt spring fröhlich hinzu und zieh die Schuhe aus. Wo ist das Thema? Weißt du, das könnte man auch so erzählen.
Mhm.
Und auch wenn ich natürlich, weil ich einfach eine Frau bin, dann jetzt eher auf der Mama-Seite bin und sage, Mensch, dann kann er den Vorgang auch abschließen. Das geht auch umgekehrt.
Mhm. Okay, lass es uns mal von dieser Geschichte oder von diesen
schnell die Folge
zwei
beenden.
Geschichten.
Schnell.
Nein, von diesen zwei unterschiedlichen Geschichten ein bisschen wegbringen. Das sollte ja nur ein Beispiel sein. Ich erzähle von mir. Wir hatten das auch, als wir noch nur zu dritt waren, haben wir uns oft abgewechselt, wer unser Kind ins Bett bringt. Es gab aber Tage, da war mein Akku leer, ich war genervt, sonst irgendwas und dann wollte ich vielleicht, dass mein Mann das übernimmt oder umgekehrt, ne? Und wir wollten aber, das war uns wichtig, wir wollten aber nie, dass er mitbekommt, dass mir das jetzt zum Beispiel zu lästig ist. Also ich hätte nicht gewollt, dass mein Mann sagt, ja, Mama will dich heute nicht ins Bett bringen. Weißt du? Und das habe ich viel mehr aus der Frage rausgehört.
Ich auch. Ich auch.
Und
aber
gelesen,
ich war gerade so schön auf meinem Trip Selbsterkenntnis.
Okay.
Dass ich,
ja, das war auch ein schöner Ausflug.
Genau.
Ja.
Dass ich denke, das ist das Wichtige. Weißt du, wenn du die Perspektive des anderen wieder einnehmen kannst, dann lösen sich so viele Konflikte auf, dass wir das jetzt hier mal so ganz exzessiv machen. So.
Ja. Ja, fair
enough. Und natürlich
enough.
Ist es sehr, genau, fair enough, genau. Aber natürlich ist es schöner, wenn du generell die Einstellung hast, dass du den anderen nicht klein machst vor dem Kind. Das ist natürlich schön. Dafür müsst ihr euch aber gut abgesprochen haben und müsst euch gut miteinander fühlen. Und dann ist es natürlich sehr viel schöner, wenn du einfach sagst, ah ja klar, komm, mach ich. Und das vielleicht dann abends besprichst und sagst, oh übrigens, das fand ich heute nicht so toll, das war mir echt zu viel. Klar, das ist die Idealsituation, aber wir wissen schon, das Leben mit Kindern ist sehr komplex und nicht immer ideal. Insofern macht ihr da nicht so viel Stress mit, wirklich nicht.
Ja.
Jetzt kommt Werbung.
Ich bin ja, wie ihr wisst, Mama eines Vierjährigen und eines kleinen Babys. Und dementsprechend habe ich eigentlich ständig irgendein Kind auf dem Arm oder im Arm. Der Große kuschelt sich glücklicherweise noch total viel an mich ran. Und das Baby ist sowieso den halben Tag Haut an Haut. Und da habe ich mich, ehrlich gesagt, schon öfter mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ich mich eincreme und die Kinder direkt danach so nah an mir sind. Deswegen bin ich froh, eine ganz tolle neue Creme für mich entdeckt zu haben. Die Physiogel Calming Relief AI Creme. Die pflegt nämlich nicht nur meine leider ziemlich empfindliche Haut richtig gut, sondern eignet sich auch für Babys und Kinder mit trockener, empfindlicher oder zu Neurodermitis neigender Haut. Sogar für den empfindlichen Windelbereich und bei Windeldermatitis ist sie geeignet. Die Biomimetik-Technologie nimmt sich die Haut als Vorbild, ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere. Dadurch ist sie bei uns inzwischen so ein bisschen die eine für alle Creme geworden. Ich benutze sie selbst für mich, aber eben auch für die Kinder, wenn irgendwo trockene oder gereizte Stellen auftauchen. Die Creme kommt ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei, wirkt beruhigend und hilft dabei, die natürliche Hautbarriere zu stärken. Dabei steht Physiogel für dermatologische Qualität und ist klinisch fundiert seit über 30 Jahren. Falls ihr selbst empfindliche Haut habt oder etwas sucht, das auch für eure Kinder und Babys geeignet ist, könnt ihr euch jetzt mit unserem Link kostenlos eine Probe der Physiogel Calming Relief AI Creme bestellen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Fertig mit Werbung!
Okay, jetzt waren wir sogar schon beim Thema Schlafen und führen das nochmal weiter. Eine Mama hat geschrieben, mein Partner und ich, wir sind uns uneinig darüber, ab wann der Partner das Baby ins Bett bringen kann. Ich sage, so früh wie möglich, es geht nicht um die Uhrzeit, sondern um das Alter des Kindes. Ich sage, so früh wie möglich, mein Mann sagt erst später, weil das Baby bzw. Kind dann mehr Verständnis hat. Wie ist da deine Sichtweise drauf?
Also ich persönlich glaube, also das ist auch kein Glauben, sondern das sehen wir häufig, dass Babys sehr früh verschiedene Einschlafbeziehungen aufbauen können. Wirklich, das sind dann einfach zwei Einschlafbeziehungen. Dafür brauchen sie jetzt kein Verständnis im erwachsenen Sinne. Also sie lernen einfach über die Erfahrung dann und über die Wiederholung. Und viele Babys schlafen erstaunlich gut mit anderen Bezugspersonen ein, wenn die Bezugsperson ihren eigenen Weg finden darf mit dem Baby. Und Babys, überhaupt Kinder profitieren sehr davon, mehrere sichere Personen zu haben. Das kann schon wirklich von Anfang an sein. Jetzt würde ich auch da wieder, wir sind ja gerade sehr dabei zu gucken, warum sagt dein Mann das? Hat er vielleicht einfach Angst davor, weißt du? Einige Männer fühlen sich ja total gehandicapt, weil sie die unschlagbare Waffe Stillen nicht anbieten können. Und dann haben sie so das Gefühl, wow, das ist ja wirklich schwierig. Ich muss etwas komplett anderes finden. Tragen, es sagt man ja immer so, tragen ist das Stillen des Mannes. Das muss man mal gucken. Ist das einfach eine Unsicherheit? Und dann wäre es ja schön, die irgendwie aus dem Weg zu schaffen.
Ja.
Was bräuchte der andere denn, um sich damit so ein bisschen sicherer zu fühlen?
Genau, auch da ist Verständnis wahrscheinlich der Weg als Eltern. Ne? Also Verständnis für den anderen und dass der wahrscheinlich nicht einfach nur sagt, ich habe keinen Bock, sondern irgendwie zu gucken, was kann denn da dahinter stecken.
Ich habe Angst, ich schaffe das nicht, ich habe Angst, sie schreit und kann man ja gucken. Also einige Kinder schlafen sogar besser ein bei demjenigen, der nicht die ganze Zeit nach Milch riecht. Entschuldige, wenn wir schon beim Stillen sind.
Ja.
Ist es so, als müsstest du mitten in der
am Hotelbuffet
einschlafen. Ja. Genau, direkt mit der Nase im Hotelbuffet schlafen. Ja. Das liegt nicht jedem.
Da muss man schon sehr müde sein, das stimmt. Ja.
Genau.
Oder man denkt, ach, so ein kleiner Nachtisch, dafür ist noch Platz.
Genau, wie gesagt, Jana hat ein 3 Monate altes Baby.
Okay, super. Du hast die nächste Frage eigentlich schon ganz häufig beantwortet in Folgen, die wir hatten. Trotzdem nochmal an dieser Stelle, vor dem Kind streiten ist okay, ne, als Eltern, weil es zum Leben einfach dazugehört, ja?
Ich kenne niemanden, dem das nie passiert ist. Also es gibt keine konfliktfreien Familien. Das ist nicht in der Natur der Sache. Das sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, die jetzt eng zusammenleben und im schlechtesten Fall auch noch übermüdet sind. Also das wäre, wie gesagt, auch gar nicht gesund, weil Kinder dann eben nicht erleben würden, wie Menschen mit Meinungsverschiedenheiten umgehen.
Ja.
Klar ist jetzt lautes Anschreien, emotionales Eskalieren, kann wirklich sein, dass es Kinder überfordert, auf jeden Fall, wenn das ständig ist.
Mhm.
Kannst du dir mal vielleicht überlegen, ob es irgendwie anders ginge.
Mhm.
Aber generell können Konflikte etwas sehr Wertvolles zeigen. Das heißt, Menschen sind unterschiedlicher Meinung und finden trotzdem wieder zusammen.
Ja.
Das wäre cool, wenn das Kind dann auch die Versöhnung miterlebt.
Ja.
Konflikte bedeuten eben nicht automatisch Beziehungsabbruch.
Mhm. Ja.
Sondern das gehört dazu. Wir streiten uns und dann ist wieder gut.
Super. Wie sieht's mit Korrigieren aus? Können Eltern sich gegenseitig vor dem Kind korrigieren oder lieber nicht?
Also direkt vor dem Kind, vor allem wenn der eine gerade leitet, dann entmächtigst du ihn halt so ein bisschen, dann wäre es besser, ihn zu ermächtigen.
Mhm.
Es ist, glaube ich, der Ton, der das macht. Also wenn du zum Beispiel sagst so, oh Mann, ich glaube, er ist gerade eher müde als trotzig, dann ist das eine Beobachtung und nicht, du machst das falsch.
Ja.
Weißt du, das ist eine total unterschiedliche Herangehensweise.
Mhm.
Wenn du ihm hilfst, die Situation zu lesen, die man manchmal nicht so gut liest, wenn man gerade sehr aufgeregt und selber emotional ist, dann kann das helfen. Musst du immer gucken, du kennst ja deinen Partner. Mag er sensible Themen lieber in Ruhe besprechen, er oder sie? Oder ist es hilfreicher, wenn in der Situation gesagt wird, guck mal, jetzt guckt er so und so, jetzt ist er wirklich gerade total müde. Oder warte mal, dir fehlt eine Info, wir hatten vorhin gerade das und das, also das Thema ist schon durch.
Ja.
Weißt du so, ist es wirklich, willst du da konstruktiv was beitragen oder willst du sagen, Mann,
oder
machst
motzen.
Du das bescheuert? Mhm. Genau.
Mhm. Ja, okay, wichtiger Unterschied und ich finde auch ein deutlicher Unterschied, den man sich auch gut merken kann.
Wir machen es gerade heute mit dem Tonfall, kann man ganz viel machen.
Ja, wirklich.
Aber es ist wirklich enorm, kannst du immer noch mal sehen, dass es ziemlich egal ist. Versuch nicht so sehr auf die Worte zu achten, die du zu deinem Kind sagst, weil du schon merkst, wir benutzen dieselben Worte und auch als Erwachsener, es wird eine völlig andere Geschichte mit einem anderen Tonfall.
Ja.
Das ist also der wichtige Teil, ne?
Ja, das ist, glaube ich, meine Lieblingsstelle dieser Folge, ehrlicherweise.
Was die Geschichte mit dem nach Hause kommt.
Wie ich was vorgelesen habe, genau. So. Und wie du das Gleiche vorgelesen hast und es einfach, ja, same, same, but different.
Genau.
Okay, toll. Ganz zum Schluss, Claudia, wie schafft man es, trotz vielleicht unterschiedlicher Herangehensweisen, unterschiedlicher Meinung, ein Team als Eltern zu bleiben?
Also es hilft nichts, es geht nur über Reden. Mhm. Wie gesagt, diese Zeit am Anfang gilt offiziell, ich sag's nochmal, als normative Krise in deinem Leben.
Es ist wahnsinnig schwer. Die ersten 2 Jahre, ne?
Genau. Du musst, genau, du musst ein Team werden mit völlig neuen Anforderungen. Und das ist ein 24-Stunden-Arbeitsjob und du bist halt total erschöpft und übermüdet. Es ist wirklich schwer. Und es geht nur über Reden. Ich weiß immer nicht, wann man das auch noch dazwischen quetschen soll, aber versuch es irgendwie. Geht spazieren, wenn die Kinder auf dem Spielplatz sind, irgendwann, weißt du, wenn sie mal kurz beschäftigt sind, dass ihr dann einfach viel redet. Wie siehst du das, ist die Frage. Weißt du, wir sind nicht Gegner, wir haben beide dasselbe Ziel. Das ist schon mal das Wertvollste überhaupt. Du hast nicht so viele Menschen, die dein Kind genauso lieben wie du. Und ihr habt beide dasselbe Ziel, das Kind liebevoll durchs Leben zu begleiten. Und man verliert das einfach im Alltag. Weißt du, Müdigkeit, Mental Load, Konflikte.
Ja, ganz wichtig, da muss ich mich im Moment auch dazu zwingen, weil wenn man so viele To-Dos hat mit Kindern, dann neigt man vielleicht dazu, Gespräche mit dem Partner, auch gerade wenn man weiß, okay, da gibt es was zu diskutieren, das dann vielleicht hinten überfallen zu lassen. Aber Kinder sind vielleicht 18 Jahre bei einem. Den Partner, wenn man den danach auch noch haben möchte, dann sollte man das auch, während die Kinder noch klein sind, nicht ganz vernachlässigen, miteinander zu sprechen.
Auf jeden Fall, ihr seid die Basis der Familie, wirklich. Das ist einfach wirklich wichtig, dass ihr auf euch irgendwie achtet.
Ja.
Und auch eben sagt, diese Zeit ist jetzt einfach mal mega chaotisch, nicht so toll und wir fallen als Paar hinten über. Das ist auch eine Art, damit umzugehen und ganz realistisch zu sagen, geht gerade nicht, kommt wieder, geht gerade nicht.
Ja.
Punkt.
Okay, danke.
Ja.
Hatte auch viel Selbsterkenntnis. Und hat man vielleicht gehört.
Genau, hat man vielleicht gehört.
Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wir haben ja jetzt was relativ Neues. Alles neu machte der Mai.
Genau.
Die meisten von euch haben es schon gesehen. Wir wollen es nur an der Stelle jetzt zum Schluss trotzdem einmal nochmal sagen. Wir machen jetzt ein Nachgefragt in regelmäßigen Abständen. Also wenn ihr die Folge gehört habt und dann noch Fragen habt, dann schickt uns doch bei Instagram einfach mit dem Betreff oder mit dem ersten Wort nachgefragt, Doppelpunkt, noch Rückfragen, die ihr zu der Folge habt. Dann versuchen wir für den Sonntag, an dem wir normalerweise nicht gesendet hätten, quasi noch immer ein Nachgefragt dazwischen zu schieben. Und für alles Weitere, ne? Wir können, es ist hier keine 1:1 Betreuung quasi möglich. Ich weiß, es fühlt sich oft so an und es ist auch total schön, dass sich das so anfühlt. Aber für alles andere können wir euch einfach von Herzen den Kinderdolmetscher-Club nochmal ans Herz legen. Weil sich das, finde ich, wie 1:1 anfühlt. Durch diese Fragen, die man stellen kann, durch die Live-Calls mit dir, Claudia. Also man hat dich da sehr an seiner Seite. Und ja.
Stimmt, neulich hat jemand gesagt, Claudia immer in der Hosentasche. Das fand ich total süß.
Ja, genau. Super. Dann war es das für heute. Und dann?
Dann sagen wir einfach unser wunderschönes, sehr norddeutsches Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und auf Instagram, da könnt ihr auch Fragen stellen, die wir dann in einer passenden Folge beantworten. Neue Folgen gibt es immer sonntags, alle 2 Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt.